Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 118, zwischen den Team-Specials mit Carsten und der Pille sozusagen. Das war mal so eine gemeinsame Idee von uns beiden, haben wir ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht, womit wir nicht so ganz gerechnet haben, dass ihr uns die Bude einrennt. Ja, müssen wir weitermachen. Machen's natürlich auch, ne? Weiteres Special kommt nächste Woche. Heute den Solo-Fluch, ne? Waschsalon. Bevor ich heute mit meinem im Detail doch deutlich umfangreicherem Thema als gedacht anfange, was das heißt, erkläre ich später noch. Noch eine meiner subjektiven Beobachtungen. Das ist ja Off-Season, ne? Der ein oder andere beschäftigt sich mit Helden in Strumpfhosen, also dem NFL Combine. Andere mit der Vorhersage der kommenden NFL Draft. Und der nächste fragt sich, warum Tom Brady jetzt Katzenbilder bei Twitter einstellt und wie lange das wohl gut geht und ob er doch noch wieder zurückkommt oder auch nicht. Oder naja, und wieder andere machen sich Gedanken, wie es mit der NFL im deutschen Free-TV weitergeht. Sei es auf Social Media oder auch an Artikeln wie beispielsweise der Sports Illustrated Deutschland. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Die US-Ausgabe, da bin ich seit 1988 Abonnent. Den Bezug und auch das Studium der deutschen Ausgabe habe ich nach der zweiten Ausgabe eingestellt. Ähnlich wie bei den Übertragungen kann ich mit deutschen Kommentaren wenig anfangen. Persönliches, ganz subjektives Einzelschicksal gar nicht weiter beachten. Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Ich glaube, ich ruhe da mittlerweile auch weitestgehend in mir selbst. Es ist ja, wie es ist. Ich kann es ja sowieso nicht ändern, ne? Nichtsdestotrotz verfolge ich das Geschehen und mache mir so meine eigenen Gedanken. Was da so für Namen als zukünftige Fachleute bei RTL in den Ring geworfen werden, das finde ich schon bemerkenswert. Da sind Leute dabei, ja, die haben schon mal Spiele kommentiert, NFL, aber die habe ich noch nie vor der Kamera gesehen. Sprich, die haben immer nur aus dem Off kommentiert oder Namen von Leuten, sorry, aber fachlich, ja genau, und ich fange morgen an, Fußball zu kommentieren. Die kann ich nicht mal ernst nehmen. Also, irgendwelche YouTuber, geht's noch? Versteht mich nicht falsch. Ich behaupte mit keiner Silbe, dass ich das könnte und schon gar nicht besser. Ja, mich haben ja auch Menschen mehrfach, zigfach aufgefordert. Ja, Mensch, College-Bereich, Netman, da musst du hin. Und ja, fat chance in hell. Es ist meiner Meinung nach immer noch ein großer Unterschied, ob ich hier in meinem Waschsalon vor mich hinsabbel oder live von der Kamera etwas sagen soll, vor allem was vernünftig ist. Ich sag immer, man muss wissen, was man kann, man muss aber auch wissen, was man nicht kann. Und dann kommen ja noch obendrauf persönliche Befindlichkeiten. Bestimmte Leute bei RAN, wenn die da die College-Übertragung machen, da will ich nicht mal als Reinigungskraft nach Sendeschluss anfangen können. Also, mich verbindet da ja mit gewissen Menschen doch eine recht fundierte gegenseitige Abneigung. Es ist ja, wie es ist und lässt sich nicht ändern, ne? Wie sollte es anders sein? Auf Social Media geht's da deutlich ungeordneter zu. Da geht so mancher grundsätzlich davon aus, dass RTL nicht in die Fußstapfen von RAN wird treten können. Das ist einfach so. Naturgesetz. Trotz meines fortgeschrittenen Alters bin ich ja stets bemüht, noch dazu zu lernen. Und ich sagte das ja letzte Woche, deshalb ab und zu, ne, lasse ich mich dann doch mal zu einer Frage oder zu einem Kommentar hinreißen. Und als dann hier jemand schrieb, ja nee, also in die Fußstapfen, das könne RAN ja unmöglich und die würden alle zu der Zone abwandern. Und habe ich geschrieben, als Game Pass-Zuschauer, würde mich interessieren, was denn das für sozusagen unerreichbare Fußstapfen seien. Denn das Konzept Moderator, Experte, Netman allein kann es ja doch nicht sein, oder? Ja, Fehler. Ich muss mich da zurückhalten. Irgendwie treffe ich immer nur auf extrem dünnhäutige Menschen, die gleich sowas von steil gehen. Nein, es ginge gar nicht um das Konzept, es sei die Art der Präsentation. Egal, wollen wir jetzt hier nicht Wort glauben. Es sei die Art der Präsentation, die RAN jedes Jahr zu Wachstum verholfen hätte. Die Qualität des Contents. Und als Game Pass-Zuschauer hätte ich offensichtlich gar keine Ahnung, wovon ich rede. Volltreffer, Bullseye, 6 richtige, Bingo. Wo er recht hat, hat er recht. Genau deshalb habe ich ja auch gefragt. Die Qualität des Contents. Er an oder hier Mund an Großhirn oder keine Ahnung. Das Content oder der Content ist das Spiel an sich, Meister. Nicht das Dreigestirn im Studio, egal wer da sitzt. Und es ist völlig normal in der mittlerweile 100-jährigen Geschichte, auch wenn es Fernsehen noch nicht so lange gibt, der NFL, dass Senderechte wechseln. Nur weil wir hier erst seit 8 Jahren im Free-TV NFL sehen können. Ich habe neulich einen Account gesehen, da schreibt wirklich einer RAN-NFL-Veteran als Hashtag oder als Name sogar. 8 beschissene Jahre, ich gucke seit 30 Jahren NFL. Ja, ich bin auch von dem einen oder anderen Moderator nicht so begeistert. Also als erstes fällt mir da Phil Simms ein. Was bin ich froh, dass der im Studio sitzt. Ich fand ihn nachher nur noch anstrengend. Und umgekehrt freue ich mich, wenn beispielsweise Buck und Aikman am Mikro sitzen, die mag ich. Aber grundsätzlich ändern doch die Figuren da, die da sabbeln, nicht mein Interesse an dem Sport. Für diese Haltung, die mir oft begegnen, vor allem diese unglaublich dünnhäutige Reaktion, fehlt mir nicht nur jegliches, fehlt mir absolut und jegliches Verständnis, so rum. Warum sind die denn da so engstirnig unterwegs und springen bei jeder diesbezüglichen Frage gleich aus dem Anzug? Also, ich habe mich ja wieder in der Wortwahl vergriffen, also nicht nur ich, sondern auch andere. Warum nehmen die das denn gleich so persönlich oder fassen die das als persönliche Beleidigung ihrer Idole auf? Ich weiß gar nicht, was ich unsachlicher oder ehrlich gesagt armseliger finde. Ich bin ja nun bekanntlich ganz dicke mit Carsten. Der weiß, dass ich ihn im Studio nicht verfolge. Diggi, dein Verlust, sagt er. Und ist mit dem Thema durch. Vielleicht ein bisschen großes Wort, aber spontan fällt mir da der Begriff Toleranz ein. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, genug gemeckert. Letzte Woche sprach ich über die Bekleidung der Teilnehmer am NFL Combine und wie die NFL daraus neben dem eigentlichen Ausrüstervertrag mit Nike ein Geschäftsfeld gemacht hat. Das möchte ich heute sozusagen fortführen, indem ich mich mit dem ersten externen Combine-Ausstatter beschäftige, sprich der Firma Under Armour. Deren Anfang war alles andere als spektakulär, eigentlich rein praktischer Natur. Mit einem Löffelchen voll Plutonium für den Fluxkompensator geht's mit Doc Brown ins Jahr 1996. Wir treffen auf Kevin Plank, 24 Jahre alter Spieler beim Footballteam der University of Maryland. Und der ist genervt. Also jetzt nicht von mir. Oder vielleicht ist er auch überrascht. Auch nicht von mir. Plank neigte zu seiner aktiven Zeit als Footballer zu immenser Transpiration. Sprich, der hat geölt wie die Amoco Cadiz vor der Küste der Bretagne. Okay, das war 78. Vielleicht könnte mir der Exxon Valdez mehr anfangen. Auch nicht? Ja gut, war 89, als der vor Alaska auf Shit lief. Sagen wir so, Kollege Plank riss regelmäßig die Ölwanne. Damals war noch nichts mit Bruno Banane, Rexona oder der dunklen Versuchung von X. Das Ding heißt wirklich so, X Dark Temptation. Was immer das heißen mag, ich habe Angst. Und ähnlichen vermeintlichen Wundermitteln, die dank eines Urankerns 72 Stunden das Duschen ersparen. Wer's glaubt. Nicht so bei Plank. Ähnlich wie bei Louis Degas, der einst im Dschungel von Französisch-Guayana, ich spreche von dem Film Papillon, beschlug ihm dank des damit einhergehenden strengen Geruchs die Brille. Wenn auch nicht die eigene, die trug er damals noch nicht. Aber die seiner Mitmenschen hilft natürlich gar nicht. Im Umgang mit Menschen und insbesondere im Umgang mit der holden Weiblichkeit, wenn man mit denen näher in Kontakt kommen möchte. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusst, das ist ja auch der Grund, Kevin, ne? Wie es zu dem Film Kevin allein zu Hause gekommen ist. Nix Weihnachten und Florida und so, aber das nur am Rande. Also Kontakt mit der Damenwelt, das war für den kleinen Kevin aber nicht nur aus hormonellen Gründen essentiell wichtig. 24 Jahre, der ein oder andere, ne? Will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Katzenbilder. Der verdiente damit nämlich sein Brot. Nein, der machte jetzt nicht Julian Kay. Also für die Jüngeren unter euch, das war Richard Gere in dem Film American Gigolo, ein Mann für gewisse Stunden. 1980. Ja, ich bin alt. Aber Kevin war jetzt nicht in Sachen Knüppelbrötchen unterwegs. ein ganz anderer Film. Ob den einer kennt, ich wäre mal auf eure Antworten gespannt. Sondern der machte einen auf Du wolle eine Rose kaufen, sein saisonales Geld. Unter dem Namen Cupid's Valentine verkaufte er am Valentinstag Rosen, und zwar im großen Stil oder im größeren Stil. Aber das schien in Maryland jetzt nicht so zu laufen wie früher auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Er verdiente damit zwar Geld, aber jetzt nicht unbedingt ein Vermögen und so viel, dass er Fleurop damit Konkurrenz machen konnte. Aber trotzdem sollten diese Einnahmen später noch eine entscheidende Rolle spielen. Zurück zu seinem schweißgebadeten Leben als Footballer. Plank hatte bis zum College schon eine recht bewegte Schulzeit hinter sich. In frühester Football-Jugend spielte er bei den Maplewood Sports Association. Ein Maplewood-Team sollte man später auch in dem ein oder anderen Under Armour-Commercial wiederfinden. Die renommierte Georgetown Preparatory School, eine katholische Schule, musste er aufgrund schlechter akademischer Leistung in Verbindung mit Verhaltensauffälligkeiten verlassen. Aber der kurze Kevin hatte da noch nicht genug von den Pfaffen. Der ging an die katholische St. John's College High School, wo er 1990 dann auch seinen Abschluss machte. Er träumte davon, College Football zu spielen, versuchte das hier, versuchte es da. Division 3, Division 2, Division 1 schon gar nicht, keiner wollte was von ihm. Deshalb ging es weiter zur Fork Union Military Academy, wo er ein ganzes Jahr lang versuchte, die großen Colleges auf sich als Footballspieler aufmerksam zu machen. Aber auch das klappte leider gar nicht. Kein College bot ihm ein Footballstipendium an oder ein Sportstipendium. Er entschied sich dann, Business Management an der Universität von Maryland zu studieren und es als Walk-on bei den Maryland Terrapins zu versuchen, also als Spieler ohne Scholarship. Und da Kevin sehr ehrgeizig, ergebnisorientiert und vor allem leidenschaftlich unterwegs war, hatte er in beiden Bereichen Erfolg. Plank machte seinen Abschluss in Business Management und im Football war kein Zuckerschlecken. Er musste es auf die harte Tour lernen, warum er von keinem College rekrutiert worden war. Fast alle seine Teamkameraden waren deutlich stärker und schneller als er selbst. Aber, wie gesagt, Plank, große Leidenschaft, vor allem für Football, der biss sich durch. In seinem zweiten Jahr bekam er dann doch noch das ersehnte Football-Stipendium, das er sich als Special-Teams-Player verdient hatte. Er spielte dann in 43 Spielen für die Terrapins und wurde in seinem Senior-Jahr sogar Special-Teams-Captain. Und diese Erfahrung, diese zeigt, prägte Plank fürs Leben, denn er sagte später, im Leben wird es immer wieder solche Situationen wie im Football geben. Es gibt immer Größere und Stärkere als man selbst. Da muss man dann versuchen, sich vor allem mit Leidenschaft dagegen durchzusetzen. Ist ähnlich wie mit so einem kleinen Podcast wie meinem hier, ne? Hier wird nicht aufs Auge geküsst und nicht auf Berufsjugendlicher gemacht, hoffe ich zumindest. Ja, das kostet gegebenenfalls Hörer, aber my house, my rules. Und keine schlechte Kopie von irgendwas, ne? Ja. Aber zurück zu Kevin. Der war, wie gesagt, genervt. Genervt von ständig durchgeschwitzter Kleidung auf dem Footballhelm. Und gleichzeitig überrascht, denn die Compression Shorts, die er trug, die waren weit weniger durchnässt. Jetzt nicht staubtrocken, aber deutlicher Unterschied, kein Aal in Gelee. Das waren noch die Zeiten von Spandex und Lycra. Damals war die Auswahl in Sachen Bekleidung unter dem Shoulderpad noch sehr übersichtlich. Im Sommer gab es ein kurzärmliches Baumwoll-T-Shirt, im Winter ein langärmliches. Plank fragte sich, sag mal, das muss doch irgendwie eine bessere Alternative geben. Also derart genervt und fest entschlossen, daran etwas zu ändern, machte er sich 1995 in seinem Seniorjahr auf in ein lokales Stofffachgeschäft. Und er fand ein Material, das ihm zusagte. Passenderweise in der Damenabteilung. Das galt es zu optimieren. Idealerweise etwas, er suchte etwas, was die Körperfeuchtigkeit nach außen transportiert, dabei selbst aber nicht nass wird und damit die Beweglichkeit einschränkt. Ihr kennt das, nasses Shirt, das sitzt nicht richtig und hindert einen in der Bewegungsfreiheit. Plank fand schließlich eine Mikrofaser, deren Feinheit geringer als ein Detex ist. So, jetzt würdet ihr sagen, was sabbelt der da? Ein Detex? Das heißt, 10.000 Meter einer solchen Mikrofaser wiegen maximal 1 Gramm. Mittlerweile liegt die Feinheit von Mikrofasern in der Regel sogar zwischen 0,3 und 0,8 Detex. Als Bezugsgröße, die Feinheit von Baumwolle ist zwischen oder liegt zwischen 1,5 bis 2,5 Detex. Schurwolle 3 bis 6 Detex und Seide immerhin noch 1,3 Detex. Die Faserdurchmesser liegt dann in Abhängigkeit von der Dichte zwischen 3 und 10 Mikrometern. Das entspricht dem Millionstel eines Millimeters. Ein Mikrometer sind 1000stel Millimeter. Das normale menschliche Kopfhaar, wovon ich ja nun gar keine Ahnung habe, weist einen Durchmesser zwischen 50 und 70 Mikrometer auf. Glasfasern und andere Mineralfasern werden deshalb als Mikrofasern bezeichnet oder werden dann als Mikrofasern bezeichnet, wenn der Durchmesser unter 3 liegt. Mikrofasergewebe ist außergewöhnlich weich, formbeständig, kann aus synthetischen oder natürlichen Werkstoffen gefertigt werden. Und weil Mikrofasern so fein sind, können viele von ihnen eng zusammengepackt werden. Es werden viel mehr Fasern benötigt, um den Faden herzustellen, woraus sich eine größere Fadenoberfläche ergibt. Mikrofasertextilien sind unter anderem deshalb auch sehr resistent gegen Fusseln. So, mit diesem wissenschaftlichen Fund ging es weiter zu einem Schneider, den er darum bat, aus diesem Material T-Shirts anzufertigen. Ja, soweit so schlecht. Mit den ersten Ergebnissen war Planck wenig zufrieden. Das bedurfte insgesamt 7 Prototypen, bis das Ergebnis seinen Vorstellungen entsprach. Tja, das kostet natürlich Geld und davon hatte er jetzt nicht so viel. Deshalb nutzte er $3000 aus seinem ersten Jahr als Rosenverkäufer, den Zahlungsrahmen diverser Kreditkarten, insgesamt $40.000, sowie ein Darlehen für Kleinunternehmen. Der typische Weg wäre jetzt gewesen, dieses Produkt dem einschlägigen Handel anzubieten. Aber davon versprach er sich in dieser frühen Phase wenig Erfolg. Er glaubte an Seeing is Believing, das muss man in der Hand gehabt haben. Stattdessen wandte sich Planck deshalb an seine Football-Freunde, an seinen Football-Freundeskreis, also Leute aus seinem Team oder andere, die er aus Highschool und College kannte. Denn einige von denen hat es im Football mittlerweile durchaus weit gebracht. Das Ganze verbunden mit der Bitte, wenn euch das gefällt, erzählt euren Teamkollegen davon, gebt das mal weiter. Mundpropaganda also. Das hört sich jetzt einfacher an, als es war. Er musste diese Testosteron-Titanen des Gridiron fragen, sich mehr oder weniger Damenunterwäsche anzuziehen. Kannte ja keiner die Shirts damals. Das war der erste Eindruck und da bedurfte es dann schon manchmal seiner Geschicke als, ich sag mal, Jedi, um das Unterbewusstsein gegen seines Gegenübers zu überzeugen. Planck kannte sich ja nur aufgrund seiner Spielzeit in Lockerrooms aus und hatte sich zuvor deshalb eingehend Gedanken zur Namensfindung seines neuen, wenn auch noch kleinen, Unternehmens gemacht. Der erste Gedanke war Hart. Da spielte wohl seine Zeit als Rosenverkäufer noch eine Rolle. Hart konnte aber nicht als Markenname schützen lassen. Eine andere Idee war Body Armor, also Armor, nicht Amore. Aber konnte er sich genauso wenig schützen lassen. Dann half ihm der Zufall in Gestalt seines Bruders. Er fragte ihn eines Tages zwischen zwei Prototypen, was denn nun die Idee mit dieser Klamotte machen würde. Der konnte sich aber an den Namen nicht erinnern und sagte, wie hieß das noch gleich, Under Armour? Der Name blieb nicht nur im Gedächtnis von Planck hängen, der gefiel ihm auch noch. Und der dachte dann gleich Marketing strategisch. Vanity-Telefonnummern waren zu dem Zeitpunkt noch eine große, sozusagen, Nummer. Achtung, Wortspiel. Auch weil das Internet noch nicht so weit war wie heute. Eine Vanity-Telefonnummer ist eine Telefonnummer, deren Ziffern ein Wort, Namen oder eine Firmenbezeichnung ergeben. Planck entschied sich für die britische Schreibweise von Rüstung. Armor mit O-U-R, sonst im amerikanischen Englisch ja nur O-R. Er hielt die Telefonnummer 888-4-Armor oder 888-4-Armor deutlich überzeugender als 888-4-Armor. Nicht, dass da einer Hosen kaufen will, die Zeiten waren ja nur vorbei. Der Name war für ihn essentieller Teil der Überzeugungsstrategie in den Lockerrooms. Wenn er da jetzt fühlt sich an, sieht aus wie Damenwäsche und wenn das Ding dann auch noch meinetwegen Hello Kitty heißt, ja, da hätten die den wohl achtkantig rausgeschmissen. Dazu ein Logo, das in seiner Einfachheit schon wieder fasziniert, finde ich. Zwei ineinander verschlungene U's. Das eine auf dem Kopf und dadurch, dass es mit dem anderen aufrecht stehenden U verschlungen ist, bildet es ein A. UA, Under Armour. Darunter in einer eigens kreierten Schrift die Worte Under Armour. Klares, einzigartiges, aussehendes, ja wie so eine Art Kreuz, sofort erkennbar, ästhetisch ansprechend genug, das Ding fortan auf allen Kleidungsstücken. Drei Jahre nach seinem Studienabschluss war also die Firma gegründet und der erste Firmensitz von Under Armour, tja, das war der Keller des Stadthauses von Planks Großmutter in Georgetown, Washington. Die ersten Angestellten waren größtenteils ehemalige Teamkameraden. Kameraden, nicht Kollegen. Kollegen gibt's bei Blom und Voss auf der dritten Schicht, ne? Ja, ist ja so. Neben dem Weg über ehemalige Teamkameraden verkaufte Plank zunächst aus dem Kofferraum heraus. Also aus dem Kofferraum seines Autos. Die Mund-zu-Mund-Propaganda zeigte erste Erfolge und fand seinen Weg auch in Sportarten außerhalb des Footballs. Und auch noch in einen völlig unerwarteten Bereich. Das weibliche Geschlecht, fragte den Freund Mann, was hast du denn da an? Und so fing er dann auch an mit den ersten Damen-T-Shirts. Aber Mund-zu-Mund-Propaganda, persönliche Nachricht im Freundeskreis, das war damals eben auch wirklich noch nur das. Eine persönliche Weitergabe, nicht wie heute, wo man mal eben was auf Social Media hochlädt, Schlüsselbegriffe, Hashtags dazu, vielleicht noch ein bisschen blöde vor der Kamera tanzt und schon findet es seinen Weg auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Plank musste früher noch selber über den Tellerrand klettern und fuhr dazu die gesamte Ostküste der USA auf und ab, um seine Muster bei möglichst vielen Equipment-Managern vorzustellen und idealerweise auch zu platzieren. In der Zeit hatte sein Ford Explorer ganz schnell 100.000 Meilen auf dem Tacho. Wie gesagt, der war ja sehr leidenschaftlich unterwegs, der versprach auch gleich den ersten Katalog, mit dem man dann rund um die Uhr bestellen konnte. Aber auch das noch nicht wie heute per E-Mail oder Online-Shop, sondern übers Telefon. Seine damalige Freundin und jetzige Ehefrau, die hat dann schon mal nachts um 3 Uhr Bestellung aufgenommen und Halbschlaf, kein Zettel dabei. Da wurde die Bestellung dann schon mal auf der Rückseite einer Zeitschrift notiert, weil gar nichts anderes zur Hand war. Planks Kernaussage war, dass Passion nicht das gleiche ist wie Emotion. Das dürfe man nicht durcheinander bringen. Das ist kein simpler Hashtag, das ist eine Überzeugungssache, geradezu eine Philosophie. Und für ihn war es damals das Wichtigste, was er hatte. Diese Passion, die bewegte ihn dazu, immer weiterzumachen. Passion lässt dich immer einen Weg finden, um weiterzumachen, sagt er. Sein Startkapital bestand aus $17.000. Das waren die Einnahmen aus seinem Geschäft als Rosenverkäufer in seinem letzten Studienjahr, in seinem Seniorjahr. Anders als auf dem Dom oder auf der Reeperbahn tingelte er, wie gesagt, nicht mit einzelnen Rosen durch die Gegend. Er verkaufte sie im klassischen Dutzend. Damals gab es noch kein NIL, Geld neben dem Studium zu verdienen, das war noch ganz streng durch die NCAA reguliert. Nebenjob, aber ein eigenes Unternehmen, ja, das geht. Und so entstand Cupid's Valentine Rose Delivery. Cupid, hier der Kamerad mit dem Pfeil, ne? Valentinstag, Rosenlieferservice. Das Ganze macht er aus seiner Studentenunterkunft auf dem Campus heraus. Und in seinem Seniorjahr erzielte er bei einem Umsatz von $50.000 einen Gewinn von eben $17.000. Insgesamt 1.186 Dutzend Rosen verkauft und gab da noch ein Zusatzgeschäft. Für nur $10 mehr kam das Dutzend Rosen gleich in einer Vase zur angebieteten Rundumservice sozusagen. Mit der Klinkenputzerei bei Equipmentmanagern und ehemaligen Teamkameraden, verbunden mit all den erwähnten Meilen im Auto, war der Weg über die Aktiven zwar der mühsamere, aber letztlich der erfolgreichere Weg. Einer der ersten, deren Plank sein Produkt nicht nur zum persönlichen Gebrauch, sondern auch als Investmentmöglichkeit angebot, war ein ehemaliger Teamkamerad von der Fork Union Military Academy. Der war nach seiner Zeit an der Academy im College nicht so ganz unerfolgreich, gewann als Running Back bei Ohio State die Heisman Trophy und wurde 1996 in der ersten Runde an 14. Stelle von den Houston Oilers, heute Tennessee Titans, gedraftet. Ja, genau, ich spreche von Eddie George. George erinnert sich, wie er in seiner zweiten NFL-Saison das erste Mal Under Armour trug. Es war im Spiel gegen die Oakland Raiders, gefühlte Temperatur auf dem Platz, 45 Grad. Aber Heat Gear, das Shirt, George kam sich vor, als wenn es 22 Grad waren. Teamkollege Oilers Tight End Frank Whitecheck, der hatte mit Plank zusammen bei Maryland im College gespielt, der fand die Klamotte so gar nicht beeindruckend, also auf jeden Fall nicht positiv. Der fragte George, warum er denn bitte mit einem Gymnastikanzug rumlaufen würde. Aber so ganz konnte Planks Produkt George dann doch nicht überzeugen, denn der fand das Shirt zwar sehr angenehm, sah das aber eigentlich mehr so als Gefallen für einen Freund. Denn als Plank ihn als potenziellen Investor ansprach, lehnte der zwar freundlich, aber bestimmt ab. Er gab der Idee maximal 3 Jahre und wollte dafür nun wirklich nicht sein Geld verschwenden. Notiz am Rande: Als George und Plank im Jahr 2010 über diese Episode sprachen, war George neugierig und wollte wissen, wie viel das damals erfragte Investment von $10,000, denn zu der Zeit, also 2010, wert gewesen wäre. Plank antwortete ganz einfach und einsilbig: 140 Millionen. Tackle im Backfield, aua. Plank hatte seine finanziellen Möglichkeiten mittlerweile weitestgehend ausgeschöpft. Der brauchte Geld. Die Klinkenputzerei, wie gesagt, die war es dann letztendlich, die der Marke 1996 zum Durchbruch verhalf. Und ja, auch ein Zufall. Denn auf einem Foto auf der Titelseite der USA Today trug Oakland Raiders Quarterback Jeff George ein Under Armour Rollkragen-Shirt. Ganz im Sinne der Waschsalonregeln wurden da keine Farben gemischt. Schwarzes Jersey, schwarzes Shirt und auf dem Kragen deutlich das Under Armour Logo, die beiden ineinander verschlungenen U's. Das fiel auf und führte zu dem ersten, wenn auch kleinen, Team-Sale. Der Equipment-Manager von Georgia Tech kaufte 10 Shirts von Plank. Ausgerechnet Georgia Tech. Die waren ja nur jahrelang in Sachen Football-Klamotte die ganz graue Maus mit ihrem Ausrüster Russell. Aber da hatten sie mal einen lichten Moment und den hatten sie ja später nochmal, als sie dann zu Adidas wechselten. Football ist ein Copycat-Business, also ähnlich wie bei einem Tagesschausprecher, da beobachtet das eine Auge misstrauisch das andere. Sprich, die Teams gucken sich voneinander ab, was nur geht. Und so waren Jeff George und der Verkauf an Georgia Tech letztlich der Türöffner. Plank verkaufte anschließend Ware an North Carolina State, Arizona State und andere Division One Football Teams. Und dazu kamen dann durchweg positive Erfahrungsberichte der Spieler. Sowas hilft natürlich Umsatz und Vertrieb. Under Armour bezeichnete sich vom ersten Tag an als eine Performance Apparel Company, also Hersteller von Bekleidung zur Erhaltung und vor allem Steigerung der Leistungsfähigkeit. Nicht einfach nur ein weiterer Anbieter von reiner Sportbekleidung. Dementsprechend wurde auch die Produktlinie erweitert. Ihr erinnert euch, je nach Witterung gab es früher das kurz- oder langärmelige Baumwollshirt. Das war ja letztendlich der Trigger und dementsprechend führte Plank dann neben dem sozusagen Ursprungsprodukt Heat Gear, Cold Gear, Turf Gear, All Season Gear und Street Gear ein. Ende 96 hatte Under Armour 500 Heatgear-Shirts verkauft, was der jungen Firma einen Gewinn von immerhin $17,000 brachte. 1997 trugen 12 College-Football-Teams und 10 NFL-Teams Under Armour. Natürlich nicht komplett, teilweise. Aber man hatte nun ernsthaften Fuß in der Tür. Man hatte Referenzen. Der Auftragswert in diesem Jahr betrug schon $100,000. Under Armour musste über 7.500 Kleidungsstücke anfertigen. Das ging dann nicht mehr in Omas Keller. Man verlegte die Produktion in eine Fabrik in Ohio und auch die Büroräume verließ man 1998 und siedelte nach Baltimore um. Ein Wendepunkt war eine Entscheidung in der zweiten Jahreshälfte 1999. Der Spieler setzt alles auf eine Zahl. Das wusste ja schon Achim Reichel in seinem Song Der Spieler 1983. Und Plenk war in diesem Fall der Spieler, der setzte alles auf eine Zahl, auf den höchsten Sieg, die tiefste Qual. Dafür verzichteten die Angestellten sogar für einige Wochen auf ihre Bezahlung. Plenk nahm fast das gesamte Under Armour-Kapital und er setzte alles auf die 17. Und 17 fällt. Aber anders als in Achim Reichels Song ging Plenk nicht zocken, der investierte das Geld in eine Anzeige in ESPN The Magazine. Kostenpunkt $25.000. Und was soll ich sagen, Treffer mitschiffs, die Hut geht unter, Champagner für alle. Die Anzeige brachte $1 Million in Direktverkäufen, also an Endverbraucher. Und Athleten und Teams begannen sich ernsthaft für das Produkt zu interessieren. Eines schönen Tages im Jahr 1999 klingelte das Telefon in der Under Armour Zentrale. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Früher, wenn das Telefon, oder heute teilweise noch, wenn das Telefon klingelt, dann Hollywood, ne? Nur in diesem Fall war es wirklich Hollywood. Warner Brothers rief an und wollte Under Armour als sozusagen Ausrüster für zwei bevorstehende Footballfilme gewinnen. Any Given Sunday und The Replacements, also An jedem verdammten Sonntag und Helden aus zweiter Reihe. Gerade das Drehbuch von An jedem verdammten Sonntag war so ein typisches Oliver Stone-Drehbuch, ihr kennt den Film. Der legt da ja gerne mal den Finger in so manche Wunde und damit wollten die offiziellen Ausrüstungspartner der NFL lieber nicht in Verbindung gebracht werden. Den Rückenwind wusste Plenk zu nutzen, platzierte parallel zum Kinostart von Any Given Sunday eine weitere Anzeige im ESPN The Magazine und was gerüchteweise zu weiteren Verkaufsumsätzen zwischen 750.000 und $1 Million führte. Übrigens sollte Under Armour später auch der Ausrüster für den Film Blindside sein. Ihr wundert euch jetzt vielleicht an dieser Stelle über meine unpräzise Formulierung eben. Folge 118 und ich muss gestehen, dass ich ich habe noch nie so ein Chaos bei der Recherche erlebt wie zu dieser Folge. Die Geschichte von Under Armour, die ist ja reichlichst dokumentiert. Ist ja auch nicht schwer. Wir reden ja jetzt hier nicht vom alten Ägypten und deren Geschichte, die vor 5000 Jahren begann, sondern von den Anfängen im Jahr 1996. Und trotzdem, das ist so derart schlampig. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich würde nur auf Quellen aus der RAN oder Sport 1 US Online Redaktion zurückgreifen können. Die sind ja zumindest gefühlt maximal oberflächlich und inhaltlich immer nicht so ganz präzise. Ich verlasse mich bei meinen Recherchen nie auf nur eine Quelle. Ich versuche immer, das Gelesene durch mindestens eine weitere Quelle zu verifizieren. Dabei habe ich in meinem Leben nie in einem Universitätshörsaal gesessen, habe noch nicht mal einen von innen gesehen, jedenfalls nicht zur Vorlesung. Also ich weiß nicht, was dahingehend heutzutage in Studiengängen wie Journalismus gelehrt wird oder wer da in den eben genannten Redaktionen die Tastatur hämmert. Ich habe das mal vor vielen, vielen Monaten im Deutsch- und Geschichtsunterricht gelernt und vertiefend dann tatsächlich in meiner Bundeswehrzeit als Offizier aus, in der Offizierausbildung. Zum einen als Aufklärer, je mehr Information, desto besser und dann auch in Recherchedingen. Zu meiner aktiven Zeit ab 85 galt noch die Heeresstruktur 4. Ganz klare Geschichte, leicht nachvollziehbare Gliederung, die dann auch die Nummerierung der einzelnen Verbände recht einfach erklärte, wenn man denn das Grundprinzip einmal verstanden hat, aber nur wirklich keine Raketenwissenschaft. Und dann sollte ich damals einen Vortrag über die Gliederung der US-Army halten. Haha, guter Witz, aber nicht zum Lachen. Alter Vater, was hab ich den amerikanischen Verbindungsoffizier an der Kampftruppenschule damals genervt? Naiv wie ich war, ging ich von einer ähnlich, wie gesagt, geradezu logischen Gliederung aus, wie das deutsche Heer, die deutsche Armee sie hatte und ich das eben aus dem eigenen Stall kannte. Der Army, der wusste nicht mal, was ich von ihm wollte. Was ehrlich gesagt auch daran gelegen haben kann, dass mein damaliges Englisch bestenfalls rudimentär war. Naja, wie es so schön heißt, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Und so habe ich mir Recherche beigebracht. Und um auf den Punkt zurückzukommen, bei Under Armour werden da zeitliche Fakten munter durcheinander geworfen, je nachdem, auf was für einer Webseite man gerade ist. Selbst deren eigene Webseite ist da keine wirkliche Hilfe. Im Gegenteil, die sind da mit einer ganz groben Kelle dabei. Wenn ich die als Quelle für die heutige Folge genutzt hätte, dann wäre ich schon nach 10 Minuten fertig gewesen. wirklich eine beeindruckende Erfahrung, wenn auch sehr frustrierend. Als zuverlässige Quelle hat sich, drei Artikel hatte ich frei, mal wieder das Archiv des Sports Business Journal erwiesen. Früher war der Zugriff nicht nur auf drei Artikel begrenzt. Da habe ich in früheren Folgen, ihr erinnert euch vielleicht, immer einen Zweck- und einen Technikteil gehabt. Das war meine Quelle. Nur leider hat das Sports Business Journal im letzten Herbst auf alles, was jetzt nicht 35 Monate zurückliegt, auf ein komplettes Bezahlmodell umgestellt. Und gar nicht mal so günstig. Wir reden hier von mehreren hundert Dollar. Würde ich liebend gerne machen, aber da bräuchte ich mal einen Sponsor oder ein Crowdfunding, um in der Richtung weitermachen zu können. Aber es ist ja, wie es ist. Man kann nicht alles haben. Folgende Facts habe ich dann tatsächlich nur beim Sports Business Journal gefunden. 2001 gab es den ersten ligaweiten Ausrüsterdeal. Under Armour stattete demnach die NFL Europe aus. Daran kann ich mich jetzt so gar nicht erinnern. Dabei war ich Red Hat, ich war Game Observer für die Liga. Also ich war ganz dicht dran. Nehmen wir mal so hin. Im selben Jahr wurde Under Armour Supplier für Major League Baseball, USA Baseball und die NHL. Also jetzt nicht komplett Ausstatter, Zulieferer, sozusagen Unterwäschelieferant. Auf den diversen Webseiten heißt es auch, Under Armour sei der Ausrüster der ersten XFL gewesen. What the French Toast? Die haben in Champion-Uniform gespielt. Also, denke ich, naja, das können wir ja nur ganz einfach verifizieren. Ich habe ja den Equipment-Manager der damaligen Las Vegas Outlaws auf Kurzwahl. Das ist Mizu, Mike. Leider warte ich immer noch auf seine Antwort, wie das so ist. Naja. Unabhängig davon erhielt Under Armour 2001 einige Auszeichnungen. Das Sporting Goods Business erklärte sie zum Apparel Supplier of the Year und die damals größte Sportartikelkette der USA, Sports Authority, verlieh ihnen den sogenannten Victor Award für The Best New Product Launch. Plank selbst wurde auch ausgezeichnet. Er war einer von Business Weeks Top Under 30 Business Professionals. Parallel wurde die Under Armour Webseite einem umfangreichen Redesign unterzogen. Es gab jetzt dreidimensionale Ansichten, eine erweiterte Produktlinie, unter anderem auch für den Skisport, und nationales sowie internationales Händlerverzeichnis. Ja, von wegen. Dazu habe ich später noch einiges aus eigener Erfahrung zu sagen. Under Armour beendete 2001 mit einem Umsatz von mehr als 25 Millionen Dollar und mittlerweile 59 Angestellten. 2002 brachte dann gleich eine Reihe von Meilensteinen für Under Armour. Man weitete seine Damenproduktlinie aus und hoffte dabei natürlich einen ähnlichen Erfolg wie bei den bestehenden sozusagen männlichen Produkten erzielen zu können. Außerdem wurde Under Armour offizieller Ausrüster von Major League Soccer und des US Freestyle Ski Teams. Für die nächste Rechercheverwirrung sorgt der erste TV-Spot von Under Armour. Mal heißt es, das sei 2002 gewesen, mal soll es 2003 gewesen sein, unter anderem auf Under Armours eigener Webseite. Dabei wird aber immer betont, der Spot lief beim sogenannten College Football Kickoff Classic zwischen Notre Dame und Planks Alma Mater Maryland. Gut, das lässt sich ja nun relativ einfach verifizieren. Notre Dame und Maryland haben 2003 nicht gegeneinander gespielt, schon gar nicht zu Beginn der Saison. Das war vielmehr am 31.08.2002 und war übrigens eine 22-0 Reibe für die Terrapins. Diese Ungenauigkeit, vor allem auf der eigenen Webseite, ist insofern umso bemerkenswerter, als dass dies, wie gesagt, der erste Spot Under Armour war und damit einher ging der Claim Protect This House. Und man hatte in den früheren Defensive End, Outside Linebacker von Maryland als Figur, Eric Big E Bogu, der hat sich mit 18,5 Career Sacks in die Geschichtsbücher Marylands eingetragen. Dieser Claim, Protect This House, der ist richtungsweisend gewesen für Under Armour. Damit etablierte man sich geradezu, ja, authentische Stimme, weil man das eben auch im übertragenen Sinne Protect This House, Protect This Endzone, Protect This Body das kam an bei der, vor allem bei der jungen Generation, bei der nächsten Generation von Athleten. Das Konzept des Willens sozusagen. Das wurde Teil des Markenkonzeptes und ja, um mal im Marketing-Sprech unterwegs zu sein, ist bis heute fester Bestandteil der Marken-DNA. Der Spot lief während der College-Football-Übertragung immer wieder bei ABC und ESPN für einige Wochen. Und bis zum Ende des Jahres 2002 sollte Under Armour in über 2500 Verkaufsstellen zu finden sein. Jahresumsatz 55 Millionen. Dazu hatte man über 100 neue Mitarbeiter eingestellt, war innerhalb Baltimores in ein neues, größeres Headquarter umgezogen und hatte dazu eine Lagerfläche angemietet. 65.000 Square Feet, also ungefähr 6.038 Quadratmeter. 2003 investierte die auf den Endverbraucherbereich fokussierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft Rosewall Capital 12 Millionen Dollar in Under Armour. Außerdem klingelte ESPN an. Man wollte eine fiktive Football-Serie fürs Fernsehen produzieren und suchte einen Ausrüster. Die Serie verfolgt ein paar Spieler des, wie gesagt, fiktiven Profi-Football-Teams der Cougars. Die Serie hieß Playmakers und war die erste TV-Serie von ESPN und gleich ein richtiger Erfolg. Die erzielte die höchsten Einschaltquoten außerhalb der Sportübertragung wie Sunday Night Football oder den College-Football-Spielen am Samstag. Aber die Serie war einigen Herrschaften zu dicht dran an der Realität. Eine Realität, über die man lieber den Mantel des Schweigens, den Mantel des Vergessens legen wollte. Deshalb stellte die NFL ESPN vor die Wahl. Entweder ihr stellt die Serie ein oder ihr verliert die NFL-Übertragungsrechte. Tja, und so war diese, wie ich finde, wirklich sehenswerte Serie leider schon nach 11 Folgen wieder vorbei. In den Tiefen meiner DVD-Bibliothek habe ich die auch noch als Box. Aber ich meine als US-DVD. Ich habe ja so einiges an US-DVDs. Ich habe früher, was weiß ich, 2.000, 3.000 DVDs, Blu-rays gehabt. Das, was ich jetzt hier noch so überhaupt darf, die würde ich gerne mal digitalisieren, um gerade meine US-Dinger nicht immer meinen alten US-Player anschließen zu müssen. Also da mal Frage an die Schwarmintelligenz, wer einen zuverlässigen Software-Tipp hat, wie ich sogenannte Regionalcode 1 Scheiben am PC rippen kann. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, denn da gestaltet sich die Recherche ähnlich verwirrend wie zu dieser Folge. Zurück zum Thema. 2003 sagt man Under Armour Umsätze von mehr als 110 Millionen Dollar voraus. Junge Firma, die können unmöglich alleine bleiben. Das ist doch ein Übernahmekandidat. Sollte, sagt aber nicht passieren. Derweil erweiterte Under Armour seine Produktpalette. Klassische Unterwäsche und erste einzelne Golfbekleidungsstücke. Golf ist insofern bemerkenswert, als dass Under Armour nicht nur eine sehr junge, sondern auch im Vergleich zum altehrwürdigen Golfsport, jedenfalls zu der Zeit, doch eine eher laute Marke war. Ich erinnere mich an die Zeit, als meine orthopädische Ruine von Körper mir noch das Golfspielen ermöglichte. Turniere, ne, das war nicht so meins. Also meinen sportlichen Ehrgeiz hatte ich auf dem Footballfeld oder auf dem Hockeyplatz ausgelebt. Ich bin lieber Samstag, Sonntagmorgen 7 Uhr auf dem Platz und habe eine Runde mit mir selbst gespielt. Ich sage euch, diese Ruhe, das ist nach wie vor ein Traum, aber das wart wohl nichts mehr. Anyway, damals trug ich natürlich auch immer schon Ballcap, ne? Und jetzt nicht die etablierten Marken der Golfwelt. Kam nicht überall so gut an. Ich habe mir gesagt, interessiert mir doch nicht, wovon euch schlecht wird. Ihr könnt ja woanders hingucken. Heutzutage sieht das ganz anders aus. Es gibt Leute, zum Beispiel den Jordan Spieth, die werden von Under Armour komplett ausgestattet. Leute wie Ricky Fowler, die spielen zwar in Puma, aber die sind in Farben unterwegs, da kannst du dir nicht vorstellen. Also gerade Ricky Fowler im Golf ist der klassische Weg über in die Profis, übers College. Der hat bei Oklahoma State gespielt und deswegen spielt er am Finaltag, am Sonntag oft in den Farben von Oklahoma State. Ja, in schreiend orange. Under Armour war insgesamt mittlerweile sozusagen auf der Straße angekommen. Ganz besonders bei der Altersgruppe Middle und High School, also 11 bis 18 Jahre. Under Armour galt als cool. So cool, dass man die Produkte jetzt auch im Alltag trug. Und auch bei der im College und bei den Profiathleten ging das so. Die Marke, das war Altersmarke, wunderbar. Geht mir heute noch so, ich trage an Unterwäsche nichts anderes. Also Under Armour oder das Äquivalent von Nike. Insofern interessant, denn bis dahin hatte Under Armour keine Ausrüsterverträge mit einzelnen Athleten. Also die mussten sich das alles selber kaufen. Stattdessen schloss Under Armour einen Ausrüstervertrag mit dem Footballteam der, wer hätte es gedacht, University of Maryland im Wert von 2,6 Millionen Dollar ab. Maryland sollte im Laufe der Jahre für Under Armour sowas wie Oregon für Nike werden. So ein lebendes Schaufenster für ihre Produkte mit, ja, durchaus ausgefallenen Designs. Außerdem ein Sponsoring-Vertrag mit dem Olympischen Skiteam der USA und man wurde Ausrüster der Profi-Lacrosse-Liga Major League Lacrosse. 2005 unterzeichnet Under Armour ein 5-Jahres-Deal mit Auburn über 10,6 Millionen. Am 17. November 2005 betritt Under Armour unter dem Kürzel UARM völlig neuen Boden, nämlich das Börsenparkett. Under Armour platziert erstmals Aktien an der Börse und wird das erste US-Unternehmen in 5 Jahren, dessen Ausgabewert, 13 Dollar pro Aktie, sich noch am Ausgabetag verdoppelt. In seinem ersten Jahr an der Börse kann Under Armour damit Kapital in Höhe von 153 Millionen Dollar generieren. Im folgenden Jahr, 2006, steigt der Wert pro Aktie auf über 40 Dollar. Under Armour eröffnet ein European Headquarter in Amsterdam. Und nun will man sozusagen auch auf großem Fuß leben. Under Armour steigt in den Markt der Footballschuhe ein und kann sich aus dem Stand einen Marktanteil von 23% sichern. Außerdem wird Under Armour neben Nike und Reebok offizieller Schuhlieferant für die NFL. Kostenpunkt 60 Millionen Dollar. Begleitet wird der Eintritt ins Schuhgeschäft, ah ja, Wortspiel, ne? Durch eine umfangreiche Anzeigenkampagne in Print und TV unter dem markengeschützten Motto Click Clack. Oder komplett hieß das, glaube ich, Click Clack, I hear them coming. Also das Geräusch von Cleats, von Stollenschuhen auf hartem Untergrund auf dem Weg zum Spielfeld. Und jetzt gab es auch die ersten Personenmotive mit bekannten Namen. Unter anderem den 2006er Erstrunden-Draft-Pick A.J. Hawk von den Packers, Vernon Davis, damals 49ers, dazu Jeremy Bloom, Philadelphia Eagles, Julius Jones, Dallas Cowboys und Jonathan Wilmer von den Jets. Zusätzlich wird man Titelsponsor des Senior Bowl, dem Sichtungsevent für College-Spieler außerhalb des Combines für ja, Draft-Prospects. 2007 schließt Under Armour seinen ersten Vertrag mit einem NHL-Team ab, den Toronto Maple Leafs. Darin enthalten die Werberechte für die Saison 2009-2010 im Air Canada Center während der Leafs Heimspiele und vor allem ist man Official Sponsor of Athletic Performance Apparel of the Toronto Maple Leafs. Lange Rede, wenig Sinn, man fertigt Merchandise für die Leafs an. Under Armour's Claim Protect This House hat sich mittlerweile auch als geeignetes Tool bei Live-Sportveranstaltungen entwickelt. Das Ding ballert über die Lautsprecher und feuert die Fans der Heimteams nochmal richtig an. Kanada ist insgesamt für Under Armour ein wichtiger und erfolgreicher Markt. Seit Gründung des kanadischen Headquarters in Toronto im Jahr 2004 konnte man die Umsätze um 268% steigern. Im Mai 2007 wird Under Armour Titelsponsor des ESPNU High School All-American Game. Das ist ein jährliches All-Star-Game für Highschool-Footballer, das auch live im Fernsehen übertragen wird. Das Spiel ist jetzt aber nicht vergleichbar mit, was weiß ich, dem All-Star-Game oder dem Pro Bowl, wo so ein bisschen rumgedaddelt wird. Hier werden die mehr als 80 Top-Prep-Football-Prospects durch renommierte Recruiting-Analysten ausgewählt und vor allem eingeladen. Also laienhaft würde ich jetzt mal behaupten, das ist sowas wie der Senior Bowl beim College. Ganz ähnlich ist man auch beim Under Armour All-American Lacrosse Classic unterwegs. Das ist ein Event für die 44 Top-Jungen und Mädels Amerikas im Lacrosse. Im weiteren Verlauf des Jahres 2007 eröffnet Under Armour am 1.11. in der Westfield Mall in Annapolis, Maryland, seinen ersten eigenen Shop, also eine kleine Under Armour-Welt sozusagen. Aufgrund seiner Nähe zum Under Armour Headquarter gilt dieser Shop als sogenannter Brand Touchpoint für Athleten als auch für Endverbraucher. Das ist so ein, ja, wie so ein Pilotcenter für Retail- und Merchandise-Dinger. Sprich, hier bekommt man über die Neuigkeiten zuerst zu sehen. Und ganz wichtig, das ist kein Outlet-Store, das ist ein Full-Price-Store. Im Februar 2008 kann man gleich zwei neue Ausrüsterverträge bekannt geben. Zum einen mit dem Footballteam der University of Hawaii und später im Februar dann, dass man ab der Saison 2008-2009 für 3 Jahre der offizielle Ausrüster des Bundesliga-Teams von Hannover 96 sein wird. Offiziell ist Under Armour bereits seit 2006 auf dem deutschen Markt vertreten, aber ich sag euch, in jenen Tagen war das alles andere als einfach an die wirklich interessanten Klamotten zu kommen. Ich weiß noch genau, wie mein Vater mich anrief, sagte er, du, ich guck hier Fußball-Bundesliga, Hannover 96, da ist Bandenwerbung von Under Armour. Was ist denn das für ein Quatsch? Der wusste von mir ja um die, ich sag mal sozusagen, Beschaffungsprobleme und war selber der Klamotte auch nicht abgeneigt. Im August 2008 nimmt man das Footballteam der Utah Utes als Ausrüster unter Vertrag und im September gibt man bekannt, dass man für die nächsten 5 Jahre Ausrüster aller 27 Sportarten der University of Maryland sein wird. Kostenpunkt 17,5 Millionen. Im November findet in New York City ein Launch-Event statt, auf dem für den Frühling 2009 eine neue Produktlinie angekündigt wird. Man will in den Laufsport, inklusive Laufschuhen. Dazu soll es oder gab es ab dem 1. Januar 2009 3 unterschiedliche TV-Spots auf MTV, ESPN und dem NFL Network. Darunter ein reiner Spot für die Zielgruppe Frauen. Aus so ziemlich allen Sportarten hat man für die Athletes Run-Kampagne Testimonials gewinnen können oder unter Vertrag genommen. Unter anderem Super Bowl-Sieger Brandon Jacobs, New York Giants, Heather Mitz, Olympiasiegerin im US National Women's Soccer Team, Santana Moss von den Washington Redskins, Chris Mecca McCormick, Ironman Triathlon Champion, Jeff Samardzija, Pitcher bei den Chicago Cubs, Paul Rabier, Major League Lacrosse und Nicole Brennick, Olympic Volleyball. Also einmal die ganze Palette. Under Armour Run-Schuhe waren dann ab dem 31.01.2009 in den Geschäften erhältlich. 2008 brachte eine Nettoumsatzsteigerung gegenüber 2007 von 19,6%. In absoluten Zahlen 725,2 Millionen in 2008 gegenüber 606 Millionen in 2007. Katsching. Juli 2009. Die nächste Uni unter Vertrag. Mit Fokus auf den Markt an der Ostküste wird Under Armour Ausrüster für alle 31 Sportarten bei Boston College. Wie viel Under Armour sich das hat kosten lassen, konnte ich leider nicht herausfinden. Under Armours Pressemitteilung sind zwar komplett frei im Netz einsehbar, aber für Pressemitteilung ist das erstaunlich viel Blabla mit erstaunlich wenig Fakten. Wie gesagt, es hat mich sehr erstaunt alles. 2010. Under Armour erweitert seine Produktpalette um Farming Gear. Was werdet ihr sagen, wir noch nie gehört. Ja, ist ja auch nicht ganz richtig. Also, die haben den Ziegenpeter unter Vertrag genommen. Tom Brady. Der hatte seinen Vertrag mit Nike nicht verlängert. Und ist ja ein Schlauen einer, deswegen spielt er ja auch Quarterback oder hat gespielt. Statt nur Bares ist Wahres, erhält Brady Anteile an Under Armour. Ganz schön schlau vom Ziegenpeter, denn alleine 2010 konnte Under Armour eine Vervierfachung seiner Umsätze über die letzten 5 Jahre vermelden. Nur 15 Jahre nach Gründung erreichte man die 1 Milliarde in Umsätzen. 2011 wird Under Armour offizieller, aber nicht exklusiver Schuhausrüster der Major League Baseball. Das hat unter anderem den Vorteil, dass man Schuhe mit dem MLB-Logo verkaufen darf. Und später im Februar nimmt man Cam Newton unter Vertrag. Der kannte Under Armour ja schon aus seiner Zeit bei Auburn. Auch hier Die genaue Zahl ist mir nicht bekannt, aber was ich so rausgelesen habe, man geht davon aus, dass der Vertrag mit Newton den bis dahin geltenden NFL-Rookie-Rekord-Deal von Reggie Bush aus dem Jahr 2006 übertrifft. Damals hatte Adidas $1 Million jährlich an Bush gezahlt. Und 2011 sagt sich Under Armour, wir gehen auf die Insel. Sie haben einen 5-Jahres-Vertrag mit dem englischen Premier League-Club Tottenham Hotspur FC abgeschlossen. Und man wuchs munter weiter. 2013 eröffnete man Under Armour Stores sowie Factory Outlets in Kanada, China und weiteren 39 Bundesstaaten in den USA. Und im selben Jahr nahm man das zukünftige Gesicht der Under Armour Schuhlinie unter Vertrag. NBA-Starspieler Stephen Curry, einer der wohl mittlerweile populärsten Sportler weltweit. Curry war zuvor bei Nike unter Vertrag, aber als die sich zwecks Vertragsverlängerung trafen, da war wohl irgendwie, weiß ich nicht, Praktikantentag. Die haben da ein Airball nach dem anderen geworfen. Das fing schon mal damit an, dass sie seinen Vornamen falsch aussprachen. Nicht Steven, sondern Stephon, als wenn er sich mit O schreiben würde. Und in der PowerPoint-Präsentation, da fand sich mehr als einmal Kevin Durants Name anstelle sein. Also, vor allem wenn man bedenkt, die aktuellen Verkaufszahlen des Curry Signature Basketball-Shoes von Nike, die waren im Laufe des Jahres 2013 um 350% gestiegen. Nur die Schuhe von Michael Jordan oder die Linie Michael Jordan, die verkaufte sich besser bei Nike. Und dann schießen die da so einen Bock. Dabei hatte Nike wirklich alle Möglichkeiten. Denn auch wenn Curry jetzt von dieser Präsentation alles andere als positiv beeindruckt war, Nike hatte das vertragliche Recht, jedes Gegenangebot matchen zu können, also entsprechend zu beantworten. Selbst wenn Curry jetzt gesagt hat, ich will aber wechseln. Und ja, die haben gepennt, die haben Stacheldraht in den Taschen gehabt. Die hätten den für verhältnismäßig wenig Geld halten können. Berichten zufolge hat Under Armour damals erstmal $4 Millionen pro Jahr geboten. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, LeBron James, dem hat Nike 2015 einen sogenannten lebenslangen Vertrag gegeben. $500 Millionen mindestens. Da war ja an dem Thema Curry und Under Armour haben sich wieder Wirtschaftsanalysten abgearbeitet. Die haben gesagt, also ohne Curry war Under Armour ja schon gut im Geschäft. Der Wert der Marke wurde bis dahin auf um und bei 14 Milliarden angesetzt. Mit Curry könnte sich das unwesentlich steigern. Auf über 28 Milliarden. Gemäß dieser Business-Theorie war also Curry immens wichtig für Under Armour. Und so kam es dann auch. Curry ging zu Under Armour. Und wenn man schon mal dabei war, nahm man auch gleich den nächsten Superhelden ins Programm. Genauer gesagt, die DC-Comics-Helden wie Superman, Batman oder Wonder Woman, von denen es fortan dank einer entsprechenden Lizenz Under Armour-Klamotten gibt. Und, was soll ich sagen, hat einer schon mal Superman und mich zum selben Zeitpunkt im gleichen Raum gesehen? Nein, genau. Ich habe auch ein paar Klamotten davon im Schrank. Und auch sonst war 2013 nicht das schlechteste Jahr für Under Armour. Die Nettoumsätze hatten sich wieder mal gesteigert, 27% gegenüber dem Vorjahr, von 1,83 Milliarden auf 2,33 Milliarden. Der operative Gewinn stieg um mehr als 30%, der Aktienkurs um 62,5%. 2014 startet Under Armour mit einem Double Whammy. 16. Januar 2014 wird Under Armour als Ausrüstungspartner für alle 33 Herren-Damen-Sportarten der Naval Academy bekannt gegeben. Gruß geht raus an meinen Freund Olaf. Der weiß, wovon ich spreche. Noch dicker kam es dann am 21. Januar, als ein 10-Jahres-Vertrag zwischen Under Armour und der University of Notre Dame bekannt gegeben wurde. Nicht nur für den Football, für die alle Sportarten. Notre Dame und Under Armour haben zu den Konditionen des Vertrages nichts veröffentlicht, aber laut ESPN ist der Vertrag $90 Millionen in Cash und Merchandise oder Ausrüstung wert. Under Armour löste damit Adidas als Ausrüster bei Notre Dame ab. Und Adidas wiederum hatte den bis dahin größten Ausstatterdeal im College-Sport. 10 Jahre mit Michigan über 82 Millionen Dollar. Zur Unterstützung der Damenproduktlinie nimmt man Giselle Bündchen, damals noch die Gattin des Ziegenpeters, unter Vertrag. Aber im Laufe des Jahres gab es die ersten, wenn auch kleinen, Rückschläge für Under Armour. Under Armour rüstete die US-Speedskater für die Olympischen Winterspiele 2014 aus. Mit dem neuen Mach 39 Speed-Anzügen verlor das US-Team aber. Ja, kann ich angehen. Designfehler. Aber auch nach dem Wechsel auf die vorherigen Anzüge stellte sich der Erfolg nicht ein. Dabei sage ich ja immer, ne, wenn die Leistung nicht stimmen, muss wenigstens das Equipment stimmen. Designfehler konnte nie als Grund für die unerwartete Niederlage gefunden werden. Ich sag mal, ist ganz einfach. Ihr wart einfach zu langsam. Das wirkte sich auf den Under Armour Aktienkurs aus. Der fiel um 2,38%. Im Basketball zog man diesmal gegenüber Nike den kürzeren. Trotz eines 10-Jahres-Angebotes über 250 Millionen entschied sich NBA-MVP Kevin Durant bei Nike zu bleiben. Für 300 Millionen Dollar. Alles in allem aber immer noch ein erfolgreiches Jahr in Baltimore. Die Nettojahresumsätze stiegen um 32% auf 3,08 Milliarden Dollar. Und damit, ganz wichtig, überholte man Adidas im Absatz von Sportbekleidung und Schuhen und wurde hinter Nike die zweitgrößte Sportmarke in den USA. 2015 hat Under Armour durch den Zukauf der App-Firmen MapMyRun, Endomondo und MyFitnessPal die größte digitale Fitness- und Wellness-Community für sich begeistern können. 150 Millionen User. Aber dieser Erfolg hatte seinen Preis. Zwischen 2014 und 2016 gab Under Armour unter Führung von Plank fast 1 Milliarde für den Kauf dieser App-Partner aus. Und nicht jeder in der Führungsriege bei Under Armour war von dieser Strategie überzeugt. Man sorgte sich über den möglichen Return of Investment. Im Juli 2015 lädt Under Armour in seine Räumlichkeiten in München zur Pressekonferenz. Mit Start Juli 2016 wird Under Armour der neue sogenannte technische Partner des FC St. Pauli. Neben der Ausstattung der Profimannschaft und den Teams des Nachwuchsleistungszentrum will man die Spieler auch mit weiteren innovativen Produkten wie der Under Armour Connected Fitness Plattform unterstützen und außerdem den Club bei Aktivitäten innerhalb der Fan-Community. Ich muss gestehen, ich habe das damals nur am Rande verfolgt, ist ja Fußball, aber der Deal wurde doch recht intensiv unter den Paulianern diskutiert. Darüber hinaus gibt man den Start eines neuen Shop-in-Shop-Systems in 4 Schlüsselniederlassungen von Sportcheck bekannt. In München, Berlin, Stuttgart und Köln soll demnächst dann reichlich Under Armour zu finden sein. Ich erinnere mich, dass auch die Hamburger Filiale davon was abbekam, aber auch hier wirklich nicht wirklich der Rede wert, vor allem nicht für Footballer. Außerdem in 2015 Ausrüstervertrag mit den Wisconsin Badgers und dem NFL Combine. Im Juli 2016 mietet Under Armour eine 4.900 Quadratmeter große Fläche an der Fifth Avenue in New York als Fläche für seinen ersten Flagship-Store inmitten von Manhattan. Genauer gesagt zwischen der 58. und 59. Straße. Der Vormieter hatte im Vorjahr gekündigt. 20 Millionen Dollar Miete. Das muss man ja auch erstmal wieder reinholen. Ne? Warum diese Fläche? In der 57. Straße gab es eine Niketown-Filiale. Und zwar im Tower von Agent Orange. Wie wir nach 4 Jahren mit der Blitzbirne im Weißen Haus wissen, ist der ja auch als Geschäftsmann nicht immer so ganz akkurat unterwegs. Deshalb, Nike wollte aus dem Mietvertrag raus, suchte eine adäquate Fläche in der Nähe. Und Under Armour war zwar schon mit Shops in New York vertreten, aber eben noch nicht in Manhattan. Der für Mai 2019 geplante Einzug durch Under Armour wurde zunächst auf 2021 verschoben und im März 2021 erklärte Under Armour, dass man mindestens die Hälfte der Gesamtfläche untervermieten wolle. Am 5.12.2016 einigen sich Under Armour und Major League Baseball auf einen 10-Jahres-Vertrag. Mit Beginn der Saison 2020 wird Under Armour Ausrüster für On-Field-Jerseys, Baselayer, also Unterhemden, sage ich mal, Game-Day-Outerwear wie Jacken, Hoodies, für Trainingsequipment, Workout-Gear und Shorts. 2016 geht es dann weiter in die Vollen. Under Armour und UCLA schließen den lukrativsten Vertrag in der Geschichte des College-Sport ab. $280 Millionen über 15 Jahre. Angesichts von Nettojahresumsätzen von 4,8 Milliarden schien das jetzt noch im Rahmen, aber bei genauerem Hinsehen sah man die ersten dunklen Wolken. Der Jahresgewinn betrug im Jahr vor, oder im Vorjahr so rum, noch 233 Millionen. 2016 waren das mit 198 Millionen schon deutlich weniger. Aber man lag mit seinen Zahlen immer noch vor dem Erzrivalen Nike. Auch im 26. Quartal hintereinander konnte man ein Umsatzwachstum von 20% oder mehr verzeichnen. Aber Shareholder, ja, Umsatzwachstum, ja, schön. Aber Gewinn, der Wert der Aktie, das ist wichtig. Und da half es dann auch nicht, dass der Einzelhandelsmarkt in den USA begann, insgesamt sich schwerer zu tun. Und dann kam auch noch Fehlentscheidung des Management dazu. Der Verkauf des neuen Curry 3 Schuhs, das war schwierig. Denn die Low-Top-Version des Vorgängers, des Curry 2, die kam in komplett weiß und bei der Kundschaft so gar nicht an. Das war so ein Altherrenschuh. Ich muss dabei so ein bisschen schmunzeln, wie sich die Zeiten ändern. Letztes Jahr war ich ja, wie gesagt, bei Missouri, der komplett weiße Air Force One, das war letztes Jahr der Travel-Schuh bei Missouri, den haben die uns förmlich aus der Hand gerissen. Naja. Der deutlich schlechtere Absatz kam zur Unzeit. Wie gesagt, der Markt hatte insgesamt geschwächelt. Warum sich das Management gegenüber dem Vertrieb so durchgesetzt hat, habe ich leider nicht rausfinden können. Jedenfalls hatte der Vertrieb aufgrund der Marktsituation eine Produktionsmenge empfohlen. Das Management hat dann einfach gesagt, nee, also da geht viel mehr. Und haben die dreifache Menge von dem, was der Vertrieb empfohlen hatte, produziert. Ergebnis: riesige Lagerbestände, Gewinnverluste. Und auch Steph Curry war damit nicht zwingend glücklich. Insgesamt gibt es jetzt nicht den einen Grund, warum Under Armour finanzielle Probleme bekam. Wenn es ein Problem gibt oder ein Schlüsselereignis, dann war es der Bankrott der Sporteinzelhandelsgiganten Sports Chalet und vor allem Sports Authority. Das lag jetzt zwar außerhalb der Kontrolle des Unternehmens, aber hatte immensen Einfluss auf dessen Geschäft. Das war schon ein heftiger Rückschlag für die Company. Insgesamt war, wie gesagt, der Sportartikelmarkt rückläufig und der unglaubliche Erfolg, ja, das war wohl auch Teil des Problems. Die Erwartungshaltung war aufgrund dieser großen Zuwächse der Vergangenheit einfach, entsprechend oder unrealistisch. Under Armour verabschiedete sich vom Ziel, bis 2018 einen operativen Gewinn von 800 Millionen zu erzielen. Dabei hatte man das Ziel gerade erst im Jahr vorher verkündet. Diese Nachricht in Verbindung mit den geringer werdenden Umsätzen für das Jahr 2016, das schockte die Investoren geradezu. Ende Oktober fiel die Aktie von einem Tag auf den anderen um 15%. Auf einer dazu einberufenen Analystenpressekonferenz erklärte Plank, dass Under Armour fortan jetzt nicht von der Bildfläche so rum verschwinden würde. Aber man würde jetzt deutlich langsamer als bisher wachsen. Damit verbunden die Ankündigung, dass der als Gewinngradmesser so wichtige Bruttogewinn massiv durch die Pleite von Sports Authority beeinträchtigt werden wird. Um weiter zu wachsen, muss Under Armour jetzt in die neu aufzubauende entsprechende Vertriebsinfrastruktur investieren. Sprich, man muss Geld in die Hand nehmen. Das schmälert den Gewinn. Im dritten Quartal 2016 war der Umsatz zwar um 16% gestiegen, Aber gemessen an den Vorjahren war dies ein Rückschritt. Das waren eben nicht mehr 20% und mehr. Da half dann auch die PR-trächtige neue Partnerschaft mit Dwayne The Rock Johnson erstmal nicht viel. All diese Faktoren führten zu einem Kursverlust von 21%. Über 12 Monate gesehen ein Rückgang von insgesamt einem Drittel. Nike verlor zwar am gleichen Tag ebenfalls, wenn auch nicht so heftig. Kursverlust betrug nur 1% und übers Jahr gesehen hat aber auch Nike einen Rückgang von 18% zu verzeichnen. Abschließend erklärte Plank auf der Pressekonferenz, man hätte nichtsdestotrotz das Ziel, Nike als Marktführer im Sportartikelbereich abzulösen. Man würde langfristig planen, man sehe definitiv die Chance, der Beste der Welt zu werden. Was man halt so sagt, ne? Wenn man eine deutliche Führung abgegeben hat. Die können ja mal bei den Falcons oder bei den Colts nachfragen, wie man da so mit umgeht. Derweil gab es aber auch an der PR-Front auf den Mund. 2016 hatte Under Armour eine Marketingkampagne mit weiblichen Jägern gestartet. Man muss dazu wissen, Under Armour ist in den USA ganz dick im Geschäft mit Jagdklamotten. Auch dank oder je nach Betrachtungsweise trotz ihres Sponsorings der Serie der TV-Serie Duck Dynasty. Darunter war jetzt auch die Jägerin Sarah Bomar. Im August 2016 veröffentlichte Bomar ein selbstgefilmtes Video. Völlig krank. Daran ist ihr Ehemann zu sehen, wie er einen Bären mit einem Speer trifft und wie der danach komplett abgeht vor Freude. Ja, aber was wurde denn aus dem Bären? Der Bär wird erst am nächsten Tag tot aufgefunden. Alter Vater, da war mal Stimmung in der Bude. Ein Shitstorm, aber richtig. Und jetzt nicht nur für das Ehepaar Baumer, sondern eben auch für Under Armour. Und dank des Segens moderner Technik mit Namen Internets ist das nicht nur in den USA so, sondern die kriegen weltweit ins Gesicht. Digge Libbe. Da half dann die Vertragsauflösung mit Baumer wenige Tage später auch nicht mehr wirklich. Und von wegen Politik hat nichts mit Sport zu tun. Im Februar 2017, 2 Wochen nachdem die orange Föhnwelle ins Weiße Haus eingezogen war, äußerte sich Plank positiv über das neue Staatsoberhaupt und dessen firmenfreundliche Politik. Oha, das kam bei den durch Under Armour gesponserten Athleten aber gar nicht gut an. Die sprachen sich öffentlich gegen das Sonnenbank-Dörrgemüse aus. Ganz vorne dabei Stephen Curry, der wichtigste Partner für Under Armour. Der äußerte sich sogar dahingehend, dass er die Partnerschaft überdenken müsse, sollte der Partner in seiner Werteansicht so ganz anders unterwegs sein als er selbst. Und auch PR-mäßig kein Geschenk, The Rock Dwayne Johnson äußerte ganz deutlich sein Missfallen. 8 Tage später, am 15. Februar 2017, schaltete Plank eine ganzseitige Anzeige in der Baltimore Sun. Darin erklärt er in einem offenen Brief seine und vor allem Under Armours Position. Der rudert zurück. Er hätte seine Worte unbedacht gewählt. Diese hätten nicht seine eigentliche Absicht wiedergegeben. Später im Jahr erklärte er dann auch öffentlich sein Missfallen, dass Trump sich vom Pariser, sich vom Pariser Klimaabkommen losgesagt hat. Im August schließlich verließ er die Manufacturing Jobs Initiative Council von Captain Karotte. Auslöser waren letztlich dessen Äußerungen zu den Vorfällen in Charlottesville, Virginia. 2017 betrug der Nettojahresumsatz 4,989 Milliarden. Aber statt eines Jahresgewinns stand da jetzt ein Verlust von 48 Millionen Dollar. 2018 betrug der Jahresnettoumsatz 4,977 Milliarden, Verluste von 46 Millionen Dollar. Erst 2019 ging es da wieder bergauf. Nettojahresumsatz 5,2 Milliarden, Jahresgewinn 92 Millionen. In Verbindung mit den allgemeinen Umsatzrückgängen auf dem Markt hatte Under Armour sich mit seinen zahlreichen Ausrüsterverträgen auch finanziell ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Under Armour musste reagieren. Im Mai 2018 trat man vom Vertrag mit Major League Baseball zurück. Dass Nike den Vertrag übernahm, schmerzte zwar, doch Durch diesen Rücktritt sparte man immerhin 50 Millionen Dollar. Im Oktober 2019 trat Plank als CEO zurück. Mittlerweile häuften sich die Probleme bei Under Armour. Der langanhaltende Erfolg und die daraus resultierenden zahlreichen Verträge mit unter anderem Colleges sorgten ja für Kopfschmerzen. Im Rahmen dieser Verträge produzierte und lieferte Under Armour Jerseys, Schuhe, Football, Basketball. Aber die haben sich von diesem schnellen und umfangreichen Erfolg blenden lassen. Denn so fing man dann auch an, in anderen Sportarten unterwegs zu sein, Laufen, Volleyball. Aber da verfügte man über deutlich weniger Expertise. Das ging vereinzelt sogar so weit, dass einige von Under Armour ausgestattete Leichtathletikteams es ablehnten, in Under Armour Schuhen zu trainieren. Die vertrauten dem Produkt einfach nicht und fürchteten Verletzungen. Das ging so weit, dass man damit in Sportgeschäfte ging und versuchte, die Sponsorware gegen Schuhe anderer Hersteller zu tauschen. Autsch! Under Armour hatte einfach zu viel in zu kurzer Zeit machen wollen und dabei immer darauf vertraut, dass man immer weiter wachsen würde, dass der Markt da niemals, einbrechen oder langsamer werden würde. Der Sprung in die Welt der Fitness-App, der war, wie gesagt, kostspielig und, wie befürchtet, brachte nicht den erhofften Erfolg. Und dann verpasste man auch im Design auch noch den einen oder anderen Trend. Beispielsweise den hier vor einigen Folgen beschriebenen Trend zum Athleisure. Also das Mischding zwischen Athletenkleidung und Chili Vanilli. Als man das dann realisierte, oder als man realisierte, dass man auch in Sportarten unterwegs war, von denen man wenig bis gar keine Ahnung hatte, da holte man sich dann Personal von Wettbewerbern, wie meinetwegen Nike und Adidas. Das kam bei den alteingesessenen Under Armour-Mitarbeitern aber nicht mehr gut an, auch weil der CEO Plank dazu neigte, die Neuankömmlinge von einem Tag auf den anderen zu behandeln, wären sie die Alteingesessenen, als hätten sie Under Armour mit aufgebaut und zum Erfolg geführt. Das führte erst zu Spannungen innerhalb des Personals und dann zu personellen und vor allem qualitativem Aderlass, was sich beispielsweise auch nicht positiv auf die Curry-Schuhlinie auswirkte. Ja, und Blick auf den Kalender sagt euch, 2020 Corona. Kein oder kaum Profi-College-Sport, Highschool, nix. Deutlich weniger Sichtbarkeit der Marke. Der Aktienkurs fiel allein im Februar um 20%. Der Nettojahresumsatz ging auf 4,47 Milliarden zurück. Ein Jahresverlust von 613 Millionen Dollar. 2021 waren es dann immerhin wieder 5,68 Milliarden und ein Gewinn von 486 Millionen. Doch allein für die Sponsoringverträge mit UCLA und Cal hatte man insgesamt 360 Millionen Dollar investiert. Wie heißt es so schön? Es waren andere Zeiten. Plank war jetzt mittlerweile nicht mehr der Chef von Skanze. Der Fiskus hatte Under Armour, sagen wir mal, wegen kreativer Buchführung am Wickel. Führungskräfte hatten die Firmenkreditkarten nachweislich nicht immer nur bei der sonntäglichen Kirchenkollekte eingesetzt. Es musste also auf breiter Front umstrukturiert werden. Und ganz wichtig, vor allem bei den Kosten. Als erstes löste man die Verträge mit der NFL als Schuhausrüster und mit dem Southampton FC. Aber das waren im Verhältnis kleine Fische. Im Juni 2020 informiert Under Armour UCLA, dass man den Rekordvertrag über 280 Millionen kündigt. Under Armour erklärte, dass UCLA nicht in der Lage sei, vertraglich vereinbarte, in der Pressemitteilung aber nicht näher spezifizierte Marketing-Benefits für Under Armour zu leisten. Ja, wie gesagt, die Pressemitteilungen, die sind ein Quell steter Freude. Aber man muss ja jetzt kein Atomphysiker sein, um zu ahnen, was Under Armour damit meinte. In den beiden großen sichtbaren Sportarten Football und Basketball war UCLA zuletzt wenig erfolgreich. Und UCLA ist ja eigentlich klassisch eine Basketballschule. Dass man in den sogenannten olympischen Sportarten wie Gymnastics und Softball jeweils die National Championship gewonnen hat, das hilft wenig, weil sieht ja keiner. Ein weiterer Grund, Für die Kündigung sei der Imageverlust durch den Rücktritt von Soccer-Coach Jorge Salcedo im Zuge des Bestechungsskandals, um Zulassung zu US-Universitäten zu bekommen. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, wohlhabende Amerikaner haben sich den Zugang ihrer Kinder zum Studium zwischen 2011 und 2019 schlicht erkauft. Nix SAT-Test oder sowas. Darüber hinaus warf Under Armour UCLA vor, dass man das Under Armour-Logo mit Social Justice Patches zum Thema George Floyd oder Polizeibrutalität verdeckt hätte. Und wie gesagt, das konnte man natürlich auch schlecht leugnen. Während Corona ging in Sachen Sport in der Pac-12 bei UCLA gar nichts. Was heißt das konkret für UCLA? Als man 2016 den Vertrag über 15 Jahre und wie gesagt, insgesamt 280 Millionen Dollar abschloss, beinhaltete das einen Signing-Bonus von 15 Millionen für UCLA. Außerdem sollte Under Armour ungefähr 11 Millionen jährlich für Marketingrechte zahlen, jährlich Ausrüstung und Bekleidung im Wert von 7,4 Millionen Dollar liefern und außerdem 8 Millionen in den Ausbau vorhandener Facilities investieren. Wenn Under Armour also aus dem Vertrag aussteigt, dann hat UCLA mehr als nur ein Bekleidungsproblem, denn neben den vielen Einnahmen aus diesem Vertrag sah sich das Athletic Department insgesamt einem Defizit von 100 Millionen Dollar gegenüber, auch wegen Corona. Ja, und Money Talks, das ist auch ein Grund, warum man sich 2024 in Richtung Big Ten verabschiedet, Stichwort Kaching. Der nächste Big Ten Media Deal, der dürfte erwartungsgemäß im Bereich von 1 Milliarde liegen. Pro Jahr. Und deshalb, UCLA braucht jetzt Kohle. Die haben sich natürlich juristischen Beistand geholt, um gegen die einseitige Kündigung vorzugehen. Und im Mai vergangenen Jahres einigte man sich nach viel hin und her schließlich auf einen Vergleich. Under Armour zahlte UCLA nochmal 67,5 Millionen Dollar. Und damit war die Messe gelesen. Also gelesen für UCLA, denn das war jetzt nicht der einzige Vertrag, aus dem Under Armour sich verabschiedete. Da man sich jetzt schon mal gerade mit Bären beschäftigt hatte, setzte man sich ins Auto und fuhr 380 Meilen nach Norden zu den Cal Bears in Berkeley. Mit denen hatte man 2016 einen Vertrag über 10 Jahre und 85,6 Millionen Dollar abgeschlossen. Im Detail 3 Millionen Dollar Signing-Bonus, 47,6 Millionen Dollar in Under Armour-Produkten, 35 Millionen Dollar Cash in jährlichen Raten von 3,5 Millionen. Geringfügige Steigerung für Cal gegenüber dem vorherigen Vertrag mit Nike, denn die hatten jährlich nur 150.000 in Cash gezahlt. Ähnlich wie bei UCLA berief sich Under Armour hier auf Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtung, unter anderem während der Corona-Epidemie. Problem war nur, dass es diese Vereinbarung im Detail gar nicht schriftlich gibt. Und weiterer Vorwurf, Karl hätte trotz der vertraglichen Bindung mit Under Armour Produkte ihres vorherigen Sponsors Nike zum Verkauf im Online-Shop angeboten. Ja, aber das waren ganze 3 Produkte im Wert von insgesamt 591,68 $. Und zudem noch altes Zeug, also Swag-Faktor lag da eher im negativen Bereich. Cal hatte genau wie UCLA ein fettes Loch und auch wie der Rest der Pac-12 ein fettes Loch durch Covid im Budget. Zum Zeitpunkt der Vertragskündigung standen noch 58 Millionen Dollar in Produkten und Cash von Under Armours Seite offen. Wie das im Detail ausgegangen ist, habe ich nicht herausfinden können. Nur, dass Nike Mitte Januar einen 3-Jahres-Vertrag mit Cal geschlossen hat. Auch dazu habe ich bisher keine Details finden können. Es geht an die Ostküste. Nächster Stopp Cincinnati, wo man sich mit den Bearcats trifft. Vertragspartner seit 2015, 10 Jahre, 5 Millionen Dollar jährlich, also 50 Millionen Dollar. Im November 2020 kaufte sich Under Armour für die Summe von 9,75 Millionen Dollar in Cash und Produkten im Wert von 3,65 Millionen Dollar aus dem Vertrag heraus. Weiter ging es an der Ostküste. Nächster Halt Boston College. Die Eagles wurden seit 2010 von Under Armour ausgestattet, hatten den bestehenden Vertrag 2015 um weitere 10 Jahre verlängert. Er sollte noch bis zum Ende der Saison 23/24 laufen. Auch hier ist es mir nicht gelungen, vertragliche Details zu finden. Fakt ist, man hat sich getrennt und Boston College hat im April 2021 einen 10-Jahres-Vertrag mit New Balance abgeschlossen. Letzter Stopp auf der Kündigungsreise: Hawaii. Die Rainbow Warriors hat bereits 2008, wie gesagt, einen Vertrag mit Under Armour abgeschlossen, Laufzeit 8 Jahre, 4,1 Millionen Dollar. 2017 dann ein neuer 5-Jahres-Vertrag über insgesamt 10,27 Millionen Dollar. Was soll ich sagen? Ich kriege eine Macke. Auch hier keine Ahnung über Details. Nur, dass Hawaii im Juli 2021 einen 5-Jahres-Vertrag mit Adidas abschloss. Und um für heute mal mit etwas Positivem zu enden, der Deal mit Stephen Curry über ca. 20 Millionen jährlich läuft noch bis 2024. Verglichen mit anderen Schuhdeals rangiert Curry damit an 4. Stelle in der NBA-Geschichte. Was soll ich sagen? Wenig überraschend führt diese Liste Michael Jordan an. Der macht mit seinen Latschen jährlich ca. 150 Millionen Dollar. Man geht fest davon aus, dass Curry seinen Vertrag mit Under Armour im Jahr 2024 verlängert. Dann sollte er einen sogenannten Lifetime-Contract bekommen, so wie LeBron ihn mit Nike hat. Prognostizierte Vertragssumme: 1 Milliarde Dollar. So, das soll es für heute gewesen sein. Das war für mich eine in der Recherche frustrierende Folge. Ich hasse es, wenn ich trotz immensen Zeitaufwands keine akkuraten Fakten liefern kann. Das ist ja kein Stammtisch. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe noch nicht fertig mit dem Thema Under Armour. Nächste Woche werde ich hier einen Blick auf den Verlauf des Wettbewerbs zwischen Under Armour, Adidas und Nike werfen. Außerdem, wie es mit Under Armour in den letzten 3 Jahren so gelaufen ist und wie es zukünftig mit denen laufen kann. Nächste Woche dann, wie gesagt, zu dem Thema und das Eisenhüttenstadt-Special mit Carsten und der Pille für den Mann. Ihr seht, ich komme hier kaum vom Schreibtisch weg. Alles für den Dackel, alles für den Club oder für den Podcast. Bis denn. Moin, moin.